Wir haben schon einen ganz wesentlichen Teil des Gottesdienstes hinter uns, vielleicht sogar den wichtigsten. Mal sehen, ob es noch gelingt, eure Spannung, eure Erwartung noch mal ein bisschen aufzufrischen. Mein Thema heute Morgen ist Gottes Wort richtig lesen und verstehen. Den Perikopentext, der dazu vorgeschlagen ist, den werde ich nachher lesen. Ich habe mal eine Frage an euch, besonders an die etwas fortgeschrittenen Alter. Wisst ihr noch, was ein Telegramm ist? Also ich meine nicht das, was man auf dem Smartphone hat, heute das Moderne, sondern wie man das früher hatte. So um das Jahr 1950, wenn man dann eine Nachricht möglichst schnell zu einem lieben Menschen schicken wollte, dann ging man auf die Post, füllte so ein Formular aus und da hat man die Botschaft draufgeschrieben und da musste man sich sehr kurz fassen, weil es wurde nach Silben berechnet. Wurde immer so unterstrichen, das wurde dann gezählt und dann wurde das mit dem Telegraph, weiß nicht, per Morsezeichen oder wie, übermittelt, weil damals gab es Telefone auf Postämtern und in großen Geschäften, aber längst nicht jeder Privatmann hatte ein Telefon. Es gab nicht so viele Anschlüsse und sowas. Jo, das nur mal so vorne dran. Jetzt war ein Bauer, im Schwäbischen, glaube ich, war es, dessen Nichte, die in Bremen wohnte, hat Hochzeit gehabt. Und jetzt musste man doch der lieben Nichte, die im Sommer mehrmals in Urlaub dort war, einen Glückwunsch schicken. Und man hat dann das formuliert in der Familie. Und der Hausvater, der wusste natürlich auch gleich den passenden Bibelvers dazu, weil das war so ein Mädchen, die war immer so ein bisschen ängstlich und vorsichtig. Und dann hat er ihr den Bibelvers drunter geschrieben, 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Dann wurde das Telegramm zur Post gebracht und abgeschickt. Und 2 Stunden später war es dann dort. Und die feierliche Versammlung hat die Grüße vom Onkel freudig in Empfang genommen und der Hausvater sagt, und der Bibelvers, den müssen wir jetzt natürlich auch noch lesen und schlägt die Bibel auf. Und er war ganz entsetzt, was da stand. Er hat nämlich dann im Telegramm nur noch gelesen, Johannes 4, Vers 18. Die Eins war irgendwie verloren gegangen. Und was dir da steht, wird dir vielleicht ahnen aus dem Gespräch, das der Jesus mit der Samariterin am Brunnen hatte. 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so stimmt. Ich habe sie so gehört. Aber so kann es gehen, wenn man Gottes Wort nicht genau liest. Wenn man denkt, ob es jetzt der erste Johannes, der zweite, der dritte oder überhaupt ein Johannes ist, ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Mit Gottes Wort muss man sehr sorgfältig umgehen. Eine andere Gefahr ist ja auch mit den Sprüchen, die man so hat. Die Losung ist eine sehr gute Einrichtung, die der Bruder Zinzendorf vor, weiß ich, 280 Jahren auf den Weg gebracht hat. Aber man sollte sie auch nicht aus dem Zusammenhang reißen und dann als die Botschaft verkaufen. Es kann durchaus sein, dass Gott durch so einen Vers zu dir ganz persönlich mal spricht. Aber wir dürfen da keine Lehre draus machen. Darf ich jetzt noch eine Geschichte erzählen? An Silvester wird das ja an vielen Stellen so gemacht, dass man Bibelsprüche sich einander austauscht. Claudia hat dann den Spruch gezogen, aus Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und du wirst deinen Namen Emanuel heißen. Ich meine, das weiß jeder, dass dieser Spruch nie mehr persönlich sein kann, sondern man kann sich daran erfreuen, dass Gott zu seinen Zusagen steht, die er dem Jesaja 700 Jahre vorher gegeben hat. Und das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Aber wenn jemand das so als seinen persönlichen Zuspruch nimmt in einer Situation wie die Claudia, dann sagt man, nee, das passt nicht. Es gibt noch ein krasseres Beispiel, was vielleicht so wirklich schwarz-weiß angewandt ist, aber manches Mal ist ja die Grenze auch fließend. Und ich möchte einfach an diesem Beispiel mal deutlich machen, wie man es nicht machen soll. Da steht zum Beispiel in Matthäus 27, Vers 5, und wenn man das dann vermischt mit Lukas 10, 37, wenn man das dann auf verkürzt wiedergibt, dann hört sich das so an. Judas ging hin und erhängte sich, du aber geh hin und tue desgleichen. Merkt, also das ist aus dem Zusammenhang gerissen und gibt überhaupt keinen Sinn. In Matthäus 5, Vers 7, da steht, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, gereute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Sie aber sagten, was geht uns das an? Siehe du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Die Botschaft hier ist doch, Judas, dem hat das zwar leid getan, was er getan hat, hat das auch eingesehen, aber er hat das auf seine Weise regeln wollen, mit der Schuld umzugehen. Er ist nicht zu Jesus zurückgegangen, sondern er wollte das so machen, wie er es für richtig hält. Und das ist die Botschaft in diesem Vers, aber nicht so, wie man es dann entstellt. Und die andere Geschichte, aus dem das herausgerissen ist, ist die vom barmherzigen Samariter. Als der Jesus dann den Gesetzeslehrer fragt, ja und was meinst du, wer ist jetzt der Barmherzige, wer hat es jetzt richtig gemacht? Und da sagt er ganz richtig, der dem die Barmherzigkeit angewandt hat. Und da sagt der Herr Jesus, ja, richtig. Und jetzt gehe du hin und tue das Gleiche. Ich möchte mit diesen Beispielen, die sehr schwarz-weiß sind, einfach mal deutlich machen, so kann man das Wort Gottes nicht lesen und verstehen. Es gibt so eine ganz grobe Einteilung, aber das ist wirklich auch nur ganz grob. Es gibt Stellen in der Bibel, die gelten immer, für alle Zeiten, für jeden, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Da braucht man gar nicht dran rütteln. Ein Beispiel, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist so eindeutig. Den Vers können wir drehen und gucken, wie wir wollen. Er hat immer richtig und Gültigkeit. Aber es gibt Stellen, die sind nicht ganz so klar. Wir haben heute Morgen auch einige gehört. Und wenn man dann sich so vorbereitet hat, dann hört man einfach auch nochmal mit anderen Ohren. Und das ist auch mein Anliegen heute Morgen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir darüber nachdenken, ja, wie ist es dann jetzt wirklich zu hören und zu verstehen? Es gibt Abschnitte in der Bibel, die dürfen nicht so eins und eins übertragen werden. Wie der Vers, den ich vorhin aus Jesaja gelesen habe, das war einmalig, was der Jesaja prophezeit hat, was auf den Herrn Jesus zugetroffen ist. Und das wird sich auch so nicht wiederholen. Diese Begebenheiten sind aufgeschrieben, damit wir etwas daraus lernen. Gott ist zuverlässig, Gott ist treu, er steht zu seinen Zusagen. An anderen Beispielen können wir lernen, wie Gott mit einzelnen Menschen umgeht, wie er mit seinem Volk umgeht, wie er mit Nationen umgeht, wie er mit der Gemeinde umgeht. Wir können lernen, wie sein Herz so tickt, was er so vorhat. Das können wir aus solchen unbedingt ablesen, aber wir können es nicht eins zu eins übertragen, weil das einmalig war. Die zweite Gruppe. Und die dritte und wahrscheinlich die größte Gruppe ist, da ist das alles nicht so ganz eindeutig. Und da müssen wir den ganzen Zusammenhang des Neuen und des Alten Testaments, also den Kontext der ganzen Bibel, berücksichtigen und gucken, was und für wen ist das jetzt gemeint. Hans-Peter Heuer und auch der Roger Libby, so ein israelischer oder ein messianischer Jude, die können das so wunderschön erklären. Der hat gesagt, die ganz schwierigen Stellen in der Bibel, die müsst ihr mit den Leichten erklären, mit den Eindeutigen. Das ist manchmal leichter gesagt wie gemacht. Wir lesen im roten Faden den Römerbrief jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Monate oder schon Jahre, und wir sind schon beim 8. Kapitel inzwischen, ja. Aber das sind ganz viele Stellen, da ist das nicht so eindeutig. Und dann ist das einfach gut, wenn man immer wieder auch sich austauscht und sagt, ja, das kann so sein, das kann auch so sein. Und wir müssen dann vergleichen. Und wie gesagt, es gibt eindeutige, wie den Vers, den ich vorhin zitiert habe, aus Johannes 3,16, und viele andere, an denen können wir die schwierigen Stellen messen und dann zuordnen. Ja, das war die Vorrede. Und jetzt lese ich unter dem Predigtext in Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Matthäus 4, 12 bis 17. Als er aber gehört hatte, der Herr Jesus, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa und verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht: Land Sebulon, Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Gottes Wort an uns. Wir hören so eine Botschaft und überlegen mit zu Recht, was hat uns das heute zu sagen? Was hat mir das zu sagen? Wir müssen bedenken, diese Botschaften, die sind manchmal ganz persönlich für mich, aber mitunter und meistens betrifft das auch noch andere Gruppen. Die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, berichten im Wesentlichen über das Leben Jesu. Sein Wirken, seine Wunder, die er getan hat, seine Predigten, die er gehalten hat. Und zu Beginn dieser Begebenheit wurden die Sachen ja mündlich überliefert. Es war nicht die Absicht, ein lückenloses Protokoll zu erstellen über den Werdegang, über das Leben Jesu von den 3 Jahren, in denen er öffentlich wirkte. An anderer Stelle heißt es, die Welt hätte die Bücher nicht fassen können. Bei der heutigen Technik wäre das vielleicht ein bisschen einfacher, aber damals war Buchschreiben eine sehr teure Angelegenheit und viel umständlicher mit den Pergamentrollen und so weiter. Aber diese 4 Evangelisten haben, das sind ganz 4 verschiedene Menschen erstens, die haben aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Situation gesehen und sie hatten auch ganz unterschiedliche Adressaten, an die sie diese Briefe geschrieben haben. Und von daher sind manche Geschichten kürzer, manche ausführlicher, weil man, wie gesagt, aus einer bestimmten Perspektive und mit einem bestimmten Ziel es formuliert hat. Die Beschreibung, wie Jesus in die Öffentlichkeit tritt, die wird auch sehr unterschiedlich beschrieben in den 3, Matthäus, Markus und Lukas. Matthäus gebraucht hier 6 kurze Verse, um so ein großes Ereignis zu berichten. Bei Markus sind es noch 2 Verse. Und der Lukas, der macht das etwas ausführlicher, der holt noch ein paar Sachen mit dazu und da kommt dann mit 16, 17 Versen aus. Aber das Ganze ist ja ein Prozess, der nicht, so wie wir es lesen, in Minuten vollzogen wurde, sondern das waren Tage, das waren Wochen, das waren Monate, so eine Zeitspanne, die zusammengerafft wird auf so eine kurze Formulierung. Und das Ausmaß dieser Öffentlichkeitsarbeit, das war enorm, nicht nur für die Juden in erster Linie, aber auch für alle Nationen. Gott hat seinem Volk ein Angebot gemacht. Er sandte seinen Sohn, den Messias, den Gesalbten Gottes, um mit Israel ein Friedensreich aufzubauen auf der Erde. Das war die Option Gottes und das war lange, lange vorher angekündigt worden, dieses Ereignis, an vielen Stellen. Mose hat davon schon gesprochen, selbst Bileam war ein Prophet, der nicht zum Judenvolk gehörte. Den hat der König da extra kommen lassen, um das Volk zu verfluchen. Ihr könnt die Geschichte nachlesen, 4. Mose 24. Weiterhin hat Jesaja den Messias vorausgesagt und David und andere haben dieses Ereignis erwähnt und versuchten, das Volk darauf vorzubereiten. Unter David und unter Salomo hat Israel einen kleinen Vorgeschmack bekommen können, wie Gott sich das gedacht hat mit dem Messias. Als David seinem Sohn Salomo das Reich übergeben hat, da war es in den größten Ausmaßen, die Israel je hatte. Und sie hatten Frieden. Es gab keinen Krieg mehr. Und sie hatten Wohlergehen wie noch nie davor. Das war so die Situation, wie sich eigentlich jeder gewünscht hat, nicht nur die Israeliten und wir heute auch. So möchten wir gerne leben. Ja, das war der Plan Gottes. Das Erwarten auf den Messias war zu Jesu Zeiten sehr groß. Besonders auch, weil sie so gelitten unter diesem Druck, den sie durch die römische Besatzungsmacht erleben mussten. Sie konnten ihren Glauben nur eingeschränkt leben. Und sie waren weit weg von dem, was sie zu Salomos und zu Davids Zeiten erlebt hatten. Und sie wünschten sich sehr, dass eine Änderung eintritt. Sie warteten darauf, so wie wir vielleicht auch warten, auf die Wiederkunft Jesu oder auf das Friedensreich, das wir ja vielleicht noch erwarten dürfen, nicht? Aber Gott richtet sich nicht nach erster Linie nach unseren Wünschen und nach unserem für richtig halten. In Galater 4 heißt es, da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib und unter das Gesetz gestellt. Als die Zeit Gottes erfüllt war, da sandte er den Messias, den Gesalbten. Die Geburt Jesu war inzwischen wieder 30 Jahre vergangen. Als der Herr Jesus geboren war, waren es nur ganz wenige, die dieses Ereignis wirklich erkannt haben. Sie hatten alle, vor allen Dingen die Schriftgelehrten, eine andere Vorstellung oder ihre eigene Vorstellung, wie der Messias auszusehen hat. Dabei hatten sie so viele Zeichen und Prophezeiungen vorausgesagt bekommen, an denen man es ablesen konnte und könnte, was den Messias begleiten wird. Der Herr Jesus hat fast die ganze Zeit seines Wirkens damit verbracht, seinen Brüdern und Schwestern aus dem Volk deutlich zu machen: Ich bin's. Schaut doch die Zeichen und Wunder, die den Propheten vorausgesagt sind, zeugen davon. Aber sie waren anderer Meinung. Sie konnten es oder wollten es nicht verstanden. Sie haben die Chance Gottes nicht wahrgenommen. Und das ist die große Tragik in der Heilsgeschichte bis auf den heutigen Tag. Wir haben auch unsere Vorstellungen, wie es sein müsste, wie Gott Erweckung schenken sollte, wie er das Friedensreich auf Erden anstellt. Ja, wir machen sogar Berechnungen, wann er wiederzukommen hat, wann die Wiederkunft Jesu sein wird. Und dabei hat damals, ich weiß nicht, ob es viel einfacher war, aber die Zeichen und Wunder, die der Herr Jesus gemacht hat, waren für die Schriftgelehrten zumindest oder hätten für die Schriftgelehrten sehr eindeutig sein müssen. Der Arnold Fruchtenbaum, der messianische Jude, der hat das in einem Buch, das Leben des Messias, sehr schön beschrieben. Spannend zu lesen. Einer, der sich da auskennt in der jüdischen Geschichte, einem das so schön erklärt, welche Zeichen prophezeit wurden, welche Zeichen an diesen Messias gebunden sind. Da war zum Beispiel, ich kann das nur so kurz wiederholen in Stichworten, Johannes der Täufer war sehr eindeutiger Beweis dafür, dass die Zeit reif ist. Heilung von Aussatz hat es seit Mose unter den Israeliten nicht mehr gegeben, mit Ausnahme von dem Hauptmann, das war aber ein Syrer. Heilung eines Blindgeborenen, Vergebung von Sünden, Brot vom Himmel und andere Wunder, das waren ganz eindeutig Zeichen, die dem kommenden Messias vorbehalten waren. Aber kommen wir zurück zu unserem Bibeltext. Jesus wusste, dass seine Vorbereitungszeit zu Ende war und die letzte Phase seiner Mission anfängt. Eingeleitet durch das 40-tägige Fasten, das alle Evangelisten auch gleichmäßig berichten, und die Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Johannes, der Täufer, kam in Gefangenschaft und er war damit aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und jetzt musste Jesus auftreten. Er war ja durch den Johannes angekündigt. Und in Lukas 4 wird das ziemlich ausführlich, etwas ausführlicher noch berichtet, als ich es eben in dem Matthäustext gelesen habe. Dieser Sprung in die Öffentlichkeit. Der Herr Jesus nach Lukas war in seiner Heimatstadt Nazareth und dann heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge am Sabbat. Ich liebe diesen Vers so, weil ich habe schon sehr früh erkannt in meinem Leben, es ist gut, wenn man gute Gewohnheiten hat. Gute Gewohnheiten, und das hat bei mir immer auch dazu gehört, sonntags morgens geht man in Gottesdienst. Egal, wann man ins Bett ist am Samstag, egal, was für ein Wetter ist, ist auch egal, wenn man gerade im Urlaub ist oder sonst was. Ich habe immer sehr viel Wert drauf gelegt, es irgendwie zu schaffen nach der Gewohnheit oder auch die Gebetszeiten, die man einhält oder zur Bibel lesen. Wenn man das dem Zufall überlässt, ihr werdet das sicher alle bestätigen, dann zerrinnt das im Sand. Aber wenn man feste Gewohnheiten hat, und das hatte der Herr Jesus offensichtlich, am Sabbat geht man in die Synagoge. Und dann gab man ihm die Jesaja-Rolle und er schlägt die Stelle auf, die von ihm spricht. Und dann sagt er, und heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Was war da passiert? Ihr könnt das in der Lukas-Lesnummer nachlesen. Die Predigten des Herrn Jesus, die lösten von Anfang an unterschiedliche Reaktionen aus. Die in Nazareth, die haben gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, so nicht. Wir hören sehr gern von Zeichen und Wundern. Möglichst möchten wir sie selber persönlich erleben, aber mindestens dabei sein. Wir hören sehr gern, dass Jesus uns liebt. Wir hören sehr gern, dass er gute Pläne über unser Leben hat. Aber so wie wir es gern hätten, der Weg dahin, den würden wir gerne bestimmen. Und das war auch die Situation zur Zeit Jesu so. Sie wollten einen Messias, einen Gesalbten von Gott, einen eingesetzten König, aber als er sagte, tut Buße, kehrt um von eurem falschen Weg, das wollten sie nicht hören. Und dabei waren sie dem Himmelreich so nahe. In der Geschichte des Volkes Israels kann man das mehrfach beobachten oder nachlesen, dass sie ganz nahe dran waren an diesem Friedensreich. Gott wollte sie führen. Er hat sich angeboten, ihr Gott in ihrer Mitte zu sein. Aber sie vertrauten ihm nicht. Als sie aus der Wüste kurz vor dem gelobten Land waren, hat Gott ihnen gesagt, und jetzt geht rüber. Aber sie trauten ihm nicht. Sie dachten, die Feinde, die sind in Übermacht, die Riesen, das schaffen wir nicht. Und 40 Jahre Wüstenwanderung war die Antwort. Gott wollte sein Volk führen durch Richter und Propheten danach. Er wollte in ihrer Mitte sein und durch diese Männer das Volk regieren. Aber was wollte das Volk? Wir wollen einen König haben, wie die anderen Völker. Sie trauten Gott nicht. Jetzt bot er sich als Messias an. Und was sagen sie? Ist das nicht der Zimmermannssohn? Wir kennen den doch. Das kann doch nicht der Messias sein. Soll das der Plan Gottes sein? Mit diesem einfachen Handwerker? Kennen wir solche Gedanken vielleicht auch? Trauen wir nur irgendwelchen großen Männern und Frauen zu, dass Gott durch sie etwas bewirkt? Übersehen wir, dass Gott manchmal ganz andere Gedanken und Pläne hat? Ich meine, das ist die Tragik unserer Menschheitsgeschichte, dass wir uns so schnell irreleiten lassen von den guten Absichten Gottes und sie ausschlagen. In seiner Heimatstadt Nazareth haben sie ihn abgelehnt, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass wie Gott durch den Menschen, den sie glaubten zu kennen, sein Reich aufbauen konnte. In Kapernaum sind viele Zeichen und Wunder geschehen, aber Erweckung ist in der Stadt ausgeblieben. Später sagte Herr Jesus über diese Stadt, und du Kapernaum, die du erhoben bist bis an den Himmel, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn so zu Sodom die Taten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, sie stände noch heutigen Tages. Die Menschen in Sebulon und Naphtali hatten die Chance in besonderer Weise, aber vergeblich. Und das gibt auch durchaus Parallelen zu uns heute. Wir, die wir uns christliches Abendland nennen, wir, die wir die Reformation sozusagen geschenkt bekamen, viele Erweckungen in unserem Land waren, wir, die wir den Krieg angezettelt als Nation und verloren haben, hätten eigentlich was ganz anderes verdient. Und Gott hat uns wieder zu einer Nation werden lassen, die unter den Vorderen in der Welt steht. Wer hätte noch an die Wiedervereinigung geglaubt? Gott hat das bewirkt, auf ganz unblutige Weise. Und wer wird dafür gefeiert? Wem geben wir dafür Ehre und Dank? Also nicht die Zeichen und Wunder sind das, was Menschen wirklich verändert, was ihnen die Seligkeit bringt. Wunder wollten sie alle sehen. Die Fanmeile um den Herrn Jesus, die war immer sehr groß. Aber wirklich nachfolgen, wenn es ernst wurde, heißt es immer, und sie ließen ihn hinter sich und sie gingen davon. Das waren nur wenige, die ihm wirklich vertrauten. Hat Jesus schlecht gepredigt? Ganz im Gegenteil. Oft lesen wir, er lehrte gewaltig und voller Weisheit und nicht wie die Schriftgelehrten. Seine Stärke war, dass er die Herzen der Menschen durchschaut hat. Er wusste und hat ihnen die Wahrheit gesagt. Er hat nicht irgendwie um den heißen Brei herumgeredet, sondern hat ihnen gesagt, wo es fehlt. Und das haben sie nicht gerne gehört. Und das war auch die Botschaft, die er jetzt hier das erste Mal seinem Volk, seinen Zuhörern zumutet. Johannes war im Gefängnis, der hat immer wieder gesagt, tut Buße, kehrt um. Und der Jesus macht jetzt Fortsetzung in Vers 17 von dem gelesenen Text. Von der Zeit an fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was hat diese 2000 Jahre alte Geschichte mit uns zu tun? Ich glaube, Gott hat sich nicht geändert. Er hat die Chance erweitert, das, was damals zuallererst für Israel gedacht war, gilt heute für alle Menschen. Tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich, das ist nicht irgendein ferner Ort, auf den man vielleicht warten sollte, sondern das Himmelreich fängt da an, wo ein Mensch die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit Jesus aufnimmt. Und das geht nur über Umkehren. Im Alten Bund war die einzige Möglichkeit, um mit dem lebendigen Gott in Kontakt zu kommen, über Israel. Man musste in die Synagoge gehen, man musste mit einem Priester sprechen. Sonst hatte man keine direkte Verbindung zu Gott. Israel hat diese Chance vorläufig oder diese Aufgabe vorläufig verspielt. Aber Gott hat in seiner Gnade einen anderen Weg gefunden für uns. Und dafür können wir gar nicht genug dankbar sein. Wir können Jesus zu jeder Zeit und an allen Orten ansprechen und uns ihm zuwenden. Und er bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Durch ihn können wir Zugang zu dem Reich der Himmel haben. Der Jesus sagte in Johannes 14,6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So einfach ist es noch nie in der Menschheitsgeschichte gewesen. Aber das andere ist leider genauso wahr. Ganz nahe bei Jesus ist nicht dasselbe, wie in echter Gemeinschaft mit ihm zu sein. Viele Menschen, damals und auch heute, waren nahe bei Jesus, aber sie waren nicht seine Nachfolger. Viele Menschen halten sich zur Kirche, zur Gemeinde, aber sie gehören nicht zum Leib Christi. Es fehlt die verbindliche Nachfolge. Der Herr Jesus kam als das Licht zu uns, die wir in Finsternis und im Schatten des Todes waren. Finsternis und Todesschatten sind Bilder für Gottes Ferne. Gott ist Licht. Und wo Gott nicht ist, da ist Finsternis. So einfach ist die Formel. Ich glaube, wir Menschen machen einen grundsätzlichen Fehler, damals und auch heute noch. Wir planen zwar Gott in unser Leben ein, aber nach unseren Vorstellungen. Er soll da sein, wo wir ihn brauchen. Und das tun, was wir uns wünschen. Aber solches Denken ist absolut falsch. Gott ist Gott und absoluter Herr und König. Und wir dürfen ihn nicht zu unserem Erfüllungsgehilfen machen. Und deshalb predigte Johannes, tut Buße, kehrt um von euren falschen Denken. Johannes untermauerte das auch mit ganz drastischen Beispielen und Worten. Der Herr Jesus fängt seine Öffentlichkeitsarbeit an mit der gleichen Botschaft. Aber er offenbart uns auch die andere Seite Gottes. Von Liebe, von Barmherzigkeit, von Macht und Kraft, von Weisheit und Wahrhaftigkeit, von Treue und von Langmut. Buße ist in diesem Sinn keine Androhung von Strafe, sondern eine Einladung zur Vermeidung von größerem Schaden. Buße ist in diesem Sinn keine Androhung von Strafe, sondern eine Einladung zur Vermeidung von größerem Schaden. Das war das Anliegen der Predigten Jesu und das soll auch unser Bestreben sein. Nicht du sollst, du musst, du darfst nicht, sondern oder sonst wehe dir, sondern der Herr Jesus sagt, komm, folge mir nach. Amen.